Ich lese euch aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sie sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden, das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Soweit Gottes Wort. Man kann das, was ich gerade vorgelesen habe, in wenigen Worten zusammenfassen. Also von Gottessöhnen, Menschen, Töchtern und Riesen. Ja, ihr habt richtig gehört. Diese Worte kommen nämlich vor, das, was ich gerade gelesen habe. Und hier geht es nicht um Märchen, sondern das findet sich so in unserer Bibel, in der Heiligen Schrift. Die Grundlage ist, woran wir glauben und wie wir leben. Aber wenn du bei Gottessöhnen und Riesen Fragezeichen hast, ich auch. Ich finde, es gibt Stellen in der Schrift, die zunächst dunkel sind. Man versteht es schwer. Und ich will versuchen, ein zweites und ein drittes Mal hinzuhören. Und ich will es heute mal wagen, ein paar Krümel abzuklopfen, wo ich hoffe, diese Krümel helfen uns im Glauben weiter. Die Ausleger, kluge Leute, sind über Jahrhunderte unsicher, was ist denn ganz genau mit diesen Gottessöhnen eigentlich gemeint? Wer kann das sein? Kurz zusammengefasst gibt es da so drei Möglichkeiten, die Leute so als Ideen hatten. Das könnten menschliche Herrscher sein. Erklär dann warum. Es könnten göttliche Wesen sein, sowas wie Engel. Oder es könnten Kinder aus dem Geschlecht von Seth sein, also Abraham sah schon Adam und Eva, hatten drei Söhne, Seth ist der dritte davon, die könnten aus dieser Linie stammen. Alle drei Gedanken sind auf ihre Weise plausibel, ist nicht so ganz einfach. Deswegen will ich das Ganze nochmal von vorn aufrollen, vom Anfang der Geschichte her, bis wir zu Kapitel 6 kommen. Denn das ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und Gott muss irgendeine Idee haben, warum das da drin steht. Wir haben am Anfang die Erschaffung der Welt. Vor 2 Wochen habe ich darüber gepredigt, über den Anfang, wie Gott diese Welt macht, in 6 Tagen erschafft, am 7. Tag ruht. Und Gott sagt, das, was ich mache, ist gut. Am Ende sagt er sogar über den Menschen, und er ist sehr gut. Adam und Eva sind die Ureltern der Menschheit. Aber die Schlange und mit ihr die Sünde verderben all das Gute. Und damit steht am Anfang schon das Urproblem von uns Menschen. Die Sünde. Und es entzweit ganz schnell einzelne Personen von Gott. Adam und Eva schämen sich voreinander, sie schämen sich vor Gott. Sie fliegen aus dem Paradies. Und die Konsequenz daraus wird gleich danach beschrieben in den nächsten Kapiteln. Sie haben Kain und Abel, das sind ihre Kinder, ihre Söhne. Die Sünde macht Familie kaputt. Das Brüderpaar bringt sich gegenseitig um. Kain ermordet Abel. Ein Mord in der Familie. Und zwischendrin gibt es immer wieder lange Listen, wo beschrieben ist, wer von wem abstammt, wer wie alt geworden ist. Über Generationen hinweg, Generation auf Generation, die anfangen, diese Welt, wie es Gott gesagt hat, zu bebauen, zu bewirtschaften, aufzubauen. Und trotzdem geht von Anfang an das Ganze schon den Bach herunter. Streit und Neid sind mittendrin. Und jetzt, das, was ich gelesen habe, die Gottessöhne und Töchter und die Riesen und so weiter, schlägt sich jetzt um, breitet sich aus der Familie heraus, auf die Gesellschaft. Die beginnt sich zu entwickeln, greift die Sünde über. Deswegen folge ich dem Gedanken, dass mit den Gottessöhnen hier Herrscher gemeint sind. Warum? Weil im Umfeld des damaligen Israels die Herrscher auch als Gottessöhne bezeichnet werden konnten. Und wenn der König, der wurde auch als eine Art Gott bezeichnet. Das sind sozusagen Herrscher, Leute, die Macht haben und die ihre Macht missbrauchen. Die heiraten Frauen, wie sie wollen. Und das, was wir erfahren in dem Text ist eins, Gott gefällt es nicht. Die Menschen, Gottes Söhne in dem Fall, missbrauchen ihre Autorität. Und warum ist es plausibel? Weil es in die Abfolge passt. Die Sünde kommt in die Welt. Es zerstört die Beziehung zwischen zwei Menschen. Die Ehe, aber auch die Beziehung zu Gott, Adam und Eva. Dann geht es über in die Familie, Kain und Abel, und dann über in die Gesellschaft. Es wird breiter, es breitet sich ein und es mündet dann, was danach kommt. Wenn ihr diese Woche in die Bibelstunden geht und lest, beziehungsweise nächsten Sonntag dann, es mündet ein in die Sintflutgeschichte, dass es auf alle umgreift und Gott sagt, hier muss ich Einhalt gebieten. Sünde zerstört also Systeme, so will ich es nennen, Gruppen und Gemeinschaften. Am deutlichsten wird es immer, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen entmenschlicht wird und dann zu einer Art öffentlichen Meinung. In der Bibel kommt es schon vor, als der Haman eine Verschwörung anzettelt gegen die Juden. Das ist im Buch Esther. Und dann versucht, das ganze Volk auszurotten. Das findet sich auch in der Geschichte. Denken wir an die Azteken und Inkas, um mal nach Amerika zu schauen. Aber auch genauso in unserem Land, wenn wir in die Geschichte schauen, wurden Juden von unserer Regierung entmenschlicht. Die öffentliche Stimmung ging denselben Weg. Und es begannen, dass Nachbarn ihre Nachbarn informierten und sogar Kirchenleute, die sich da anschlossen. Und am Ende wurden einfach jüdische Nachbarn abgefahren, abtransportiert, umgebracht. Macht missbraucht. Und irgendwie machen alle mit. Und was macht Gott? Gott zieht seinen Geist wieder zurück. Er begrenzt das Leben auf 120 Jahre. Warum? Gott hemmt das Böse ein. Das ist immer, wenn Gott Gericht übt, will er, dass das Böse einen Gegenpol bekommt. Für uns Christen heißt es aber, es ist nicht alles eine Untergangserklärung. Wir sind halt nicht mehr unsterblich. Aber selbst in seiner Strafe schenkt Gott Gnade. Das macht er bei Kain so, das macht er hier bei der Menschheit, indem er sagt, ihr lebt nur eine begrenzte Zeit und nicht darüber hinaus. Ihr braucht eine Hoffnung auf das ewige Leben. Ich komme zurück zu den Gottessöhnen und Menschentöchtern, denn es wird hier ein konkreter Bereich der Gesellschaft angesprochen, nämlich der sexuelle Bereich. Diese Gottessöhne missbrauchen ihre Macht, sie nehmen sich zu Frauen, wen sie wollen. Und Gott gefällt es nicht, dass diese beiden Gruppen zusammenkommen. Auch wenn ich sage, manches bleibt im Dunkeln in der Geschichte. Aber wahrscheinlich steht im Hintergrund Machtmissbrauch und der Missbrauch auch beim Thema Sex. Erinnert euch in Amerika an die Hashtag MeToo-Kampagne, wo dort Frauen angefangen haben aufzustehen und zu sagen, ich wurde hier missbraucht von Leuten, die Macht über mich haben, damit ich an der Arbeit gekommen bin. Ich musste mit dem Chef schlafen. Das ist Unrecht. Und plötzlich trauten sich andere, dieses Unrecht zu benennen. Statistisch weiß man, die meisten sexuellen Übergriffe finden ja auch im privaten Bereich statt, innerhalb der Familie, auch innerhalb der Kirche. Das Unrecht war lange im Dunkel und nur weil das lange im Dunkel war, ist es nicht so, dass es kein Unrecht war. Manchmal schaut eine Gesellschaft dann weg. Aus Scham, aus Angst, nichts zu sagen. Das hat es auch in der Kirche gegeben. Es braucht die Menschen, die sagen, das ist Unrecht. Gott wird das Unrecht richten. Aber auch in einem anderen, in einem öffentlichen Bereich wird intimste Sexualität in die Öffentlichkeit gezogen. Unsere Gesellschaft ist von Pornografie durchzogen. Zugang allezeit möglich. Sobald du deinem Kind ein Handy oder einen Computer zur Verfügung stellst oder in die Hand drückst, früher war das im Fernsehen noch kontrolliert, das ist nicht mehr möglich. Sex, alles ist erlaubt, was der Mensch will. Aber Gott hat Sexualität für Mann und Frau in der Ehe gemacht. Als etwas ganz Kostbares, auch etwas ganz Schützenswertes. Und ich glaube, in diesem Bereich versagen wir als Kirche, und auch als Gesellschaft. Unrecht. Und man traut sich manchmal schon gar nichts mehr zu sagen. Aber Versagen hat immer Konsequenzen. Ihr alle habt diese Woche Nachrichten davon gehört, dass in Dresden die Carola-Brücke eingestürzt ist. Da liegt ein Stück der Brücke einfach in der Elbe. Bis gestern Abend sind sie ganz weit gekommen mit dem Wegräumen. Auch da kannst du mal fragen, wer ist denn da eigentlich schuld? Wir sind in Deutschland sehr gut mit Brückenprüfungen. Man weiß nie ganz genau, wie lange hält es denn noch. Die Menschen haben lange geprüft und geguckt und dann gemerkt, na, so ganz gut sieht es nicht aus. Zuletzt bei der Brückenprüfung vor 6 Jahren hat es eine 3,0 bekommen. Und dann ist es doch eingefallen. Leute haben zu lange weggeschaut oder gesagt, es geht schon noch, wird schon nichts passieren. Ist für mich eine Art Bild von Gericht, dass eine Brücke irgendwann einstürzt. Nur weil wir sagen, es passiert schon nichts, wir gucken weg, fällt sie doch ein. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist dieses Bild der Carola-Brücke auch eins von Gottes Gnade. Diese Brücke ist in der Nacht eingestürzt, keiner zu Schaden gekommen. Auch selbst im Gericht ist Gott noch gnädig. Aber die Brücke stürzt ein. Wenn Sünde in diesem Falle nicht durchbrochen wird, gesagt wird, wir müssten mal bauen, das müssen wir abreißen, jetzt geht es nicht weiter. Ich komme zum Letzten, wie Sünde durchbrochen wird. Sünde, egal ob beim Einzelnen, in der Familie und Gesellschaft, muss benannt werden, bekannt werden, damit Gott sie vergeben kann. Wir sind in einer Gesellschaft, die oft sagt, es ist nicht so schlimm. Und dann entschuldigen wir uns selbst, warum wir nicht selber dran schuld sind und einfach nur mitschwimmen. Das Leben ohne Gott ist biblisch immer fleischlich. Es hat nichts, es bleibt nicht bestehen. Das Leben nach Gottes Wort und mit Gott wird immer als geistlich beschrieben, als wirkliches Leben. Einige Verse nach dem, was ich gelesen habe, gleich im Anschluss, sagt dann Gott, als der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da gereute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln unter den Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade beim Herrn. Wir finden uns im 6. Kapitel der Bibel und Gott reut es, all das Gute, was er schon wieder getan hat. Und dann ist aber dieser Hoffnungspunkt Noah. Noah bedeutet Erleichterung oder Ruhe. Die Flutgeschichte kommt noch. Aber Noah ist schon auf der Bühne. Noah hat bei Gott Gnade gefunden. Er ist der Treue ganz mitten in einer korrupten Welt. Jetzt kannst du die Judenverfolgung hernehmen. Du kannst andere Beispiele nehmen. Es gab immer mutige Leute, die aufgestanden sind, den Mut hatten, die Wahrheit zu sagen, auch wenn die Masse der falschen Meinung war. Sie schwammen nicht mit, sie standen dagegen. Noah und seine Familie sind nur weniger, die dann durch die Arche gerettet werden. Noah und seine Familie sind ein Vorbild, ein Bild auf Jesus hin, der mitten in einer ungerechten Gesellschaft stand, die Wahrheit sagt, dass er die Wahrheit ist, und dieser Weg führt ihn ans Kreuz, für uns zur Erlösung und zur Rettung. Aber durch sein Kreuz wird Sünde zerbrochen. Und es ist möglich, dass Sünde und Schuld vergeben wird. Wir als Einzelne, unsere Kirche, unsere Gesellschaft braucht Menschen, die aufstehen und sagen, ich bin schuldig geworden in der Beichte, aber auch öffentlich Dinge anzusagen, zu benennen. Denn eine Gesellschaft erneuert sich immer durch Buße, durch Menschen, die die Wahrheit sagen und umkehren und sagen, wir müssen Gott um Vergebung bitten. Um ein Held zu sein, ich komme zum Schluss, der auch in diese Helden, die in dieser Geschichte vorkommen, brauchst du nicht groß oder stark zu sein. Aber ohne Wahrheit und Umkehr wird es nicht gehen. Lüge und Wahrheit, Fleisch und Geist stehen sich gegenüber. Aber auch in einer korrupten Welt hat Gott einen Ort der Ruhe, einen Ruheplatz. Jesus, den Noah für uns, der mitten in dieser Welt gerade steht und die Wahrheit sagt. Und so die Menschheit erneuert, durch das Gericht hindurch. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.